Hier haben wir die sogenannte Leader Election in Netzen. So gesamte Rechnernetze, die stürzen ja auch mal ab. Ne? Und in der Regel haben sie anschließend einen automatischen Neustart, ne, wenn auch irgendwas geht. Ja, oder sie müssen eben sozusagen simultan irgendwo Reset-Knöpfe drücken und dann startet ihr Rechnernetz neu. Und nehmen Sie mal an, Sie haben das irgendwie nicht so unter Kontrolle wie unsere Rechnernetze jetzt vielleicht hier, ne, wo man einfach sich nebenstellen kann und irgendwie was beobachten kann und direkt ein Terminal dran haben, sondern die Rechnernetze sind irgendwie nicht in ihrer direkten Kontrolle. Ja, und dann muss eben dieses Rechnernetz irgendwie es schaffen, sozusagen zum Beispiel wieder einen ausgezeichneten Rechner festzulegen, der erste Verwaltungsaufgaben übernimmt. Meinetwegen einer, der den Außenkontakt aufbaut oder das Netz wiederherstellt oder wer so ein kennt, weiß, wie so Token-Ringe funktionieren, das Token erzeugt oder so. Also die Frage ist bei solchen Netzwerken, ne, wie schafft es ein Netzwerk, das praktisch von unten wieder hochkommt, einen Anführer zu bestimmen, der irgendwas Besonderes hat, ne, Organisation übernimmt, das Netzwerk durchmisst, die Fehlerbestimmung macht, Protokolle führt oder Außenkontakt herstellt oder irgendwie sowas. Und solche Aufgaben, ne, also solche Fragestellungen, die bezeichnen wir allgemein als Leader Election Algorithmen und man kann sich jetzt ganz viele Varianten vorstellen, ne, ganz unterschiedliche Netze, ne, Sie sehen da mal so ein Kreisnetzwerk oder man kann sich Netze vorstellen, die, wo die Rechner alle gleich sind oder wo die Rechner verschieden sind, wo die Rechner wenigstens eindeutige IDs haben, ne, also so MAC-Adressen meinetwegen, ne, oder wo nicht mal das der Fall ist, die Rechner sind alle anonym, irgendwie keiner hat irgendein besonderes Kennzeichen, ne, oder wo die Rechner synchron arbeiten oder asynchron oder wo die Kanten direktional sind oder ganz unterschiedliche Netztopologien herrschen, also alles Mögliche können Sie sich vorstellen und jedes Mal ist eben die Fragestellung, das Netzwerk kommt hoch, ja, und soll in irgendeinem ersten Schritt erstmal versuchen, einen Anführer zu bilden. Das Ganze spielt eine Rolle, wenn Sie sich solche Sensornetze angucken, von denen Sie vielleicht schon mal gehört haben. Ja, also man versucht jetzt in Zukunft praktisch großräumige Überwachungen zu machen, zum Beispiel von irgendwelchen Biosystemen oder hinsichtlich Umwelt oder hinsichtlich Temperatur, ne, oder meinetwegen, Sie könnten sich auch vorstellen, Sie würden sozusagen auf der Autobahn solche Prozessoren auswerfen, ne, die sind so daumennagelgroß, Staubkörner im Prinzip, ja, und würden dann Geschwindigkeitsmessungen machen oder Verkehrszählungsmessungen und all solche Dinge. Und hier sind jetzt so Fragestellungen, ne, Sie werfen jetzt also irgendwie über der Landschaft so eine Reihe von Prozessoren aus, irgendwie, ne, ein paar fallen da gleich ins Wasser, die existieren dann schon gar nicht mehr und ein paar landen irgendwie auf Land und beginnen dann ihre Messtätigkeit. Und typische Fragestellungen sind jetzt eigentlich, ne, wie viel sind denn jetzt von uns eigentlich noch da? Wo seid ihr überhaupt? Ne? Bin ich jetzt hier irgendwo abgetrieben oder was? Oder solche Dinge oder Waldbrand ist eine typische Sache. Ne? Also irgendeiner entdeckt hier, hier brennt's. Ne? Aber wenn, vorher muss er natürlich irgendwie geklärt haben, hört mich überhaupt noch einer? Ne? Also welche von diesen Prozessoren, die da in seiner Umgebung sind, sind noch aktiv, wie viel sind wir, ne? Und dann muss sich dieses ganze Netz irgendwie konfigurieren. Das heißt, da müssen sich praktisch solche Leader, ne, Anführer bilden, die irgendwie von diesem Netzwerk in einem ersten Schritt gewählt worden sind und die meinetwegen sammeln die Daten und leiten die dann irgendwie auf einem vorher festgelegten Weg weiter, ne, irgendwie an eine bestimmte Sammelstelle. Ne, und da wird meinetwegen dann werden die Prozessoren wieder eingesammelt oder da ist ein besonders starker Prozessor, der ein weiteres Stück senden kann oder sonstige Dinge. Ja, also solche Fragestellungen im Rahmen von Sensornetzen, die betreffen häufig solche Leader-Election-Algorithmen. Und wir wollen uns im Folgenden einfach nur auf so einen Ring mal beschränken und gucken, wie man sowas macht auf Netzwerken, die eben als Ring organisiert sind. Und da gibt es einen relativ alten Algorithmus, der das tut, ne, von 1982. Der geht allerdings davon aus, dass wenigstens die einzelnen Rechner schon mal eine eindeutige ID haben. Ja, das ist schon mal ein Vorteil. Jeder weiß wenigstens, er kann sich irgendwie unterscheiden. Ne? Jeder hat sozusagen ein Ego. Ja? Wenn alle identisch sind, ist es schon ein bisschen schwieriger. Und das gucken wir uns dann später nochmal an. Der Algorithmus läuft so, dass wir anfangs alle Rechner aktiv haben. Ne? Die sind da jetzt abgeworfen worden. Jeder ist aktiv und versucht sich jetzt zu organisieren. Und die Operation, die der durchführt, ist einfach, er sendet, seinen Nachbarn kennt er gar nicht, ne? Er weiß nur, ich bin da, ich hänge da irgendwo dran, ne? Meinetwegen stellen sich dieses Rechnernetz besser als gerade hochfahrendes Netz an, ne? Und da weiß er gar nicht mehr, wer sein Nachbar ist. Ja, und er hat alles vergessen. Also er sendet einfach über die Leitung, ne? Huch, da ist eine Leitung und hier ist auch eine, ne? Da schicke ich mal was drüber. Also er sendet an seine beiden Nachbarn seine Information, seine MAC-Adresse. Ja, und gleichzeitig, wenn alle Nachbarn dies tun, dann empfängt er natürlich auch von seinen beiden Nachbarn eine entsprechende ID. Und wenn die ID von beiden Nachbarn größer ist als seine eigene, oder sagen wir so, eine größer ist, dann wird er passiv. Ja, und die Leader-Election besteht jetzt darin, einfach, wenn jeder eine ID hat, den herauszufinden, der die größte ID hat. Ja, und der kann natürlich solche Leader-Operationen durchführen und das Netz dann konfigurieren und die anderen ordnen sich dem unter. Na, da müssen die anderen natürlich rauskriegen, ich bin nicht der Leader. Ja, und der Leader muss rauskriegen, ich bin der Leader und mache jetzt im Folgenden hier ein bisschen Ordnung. Also wenn jemand von seinen beiden Nachbarn eine ID bekommt, die größer ist, dann weiß er, ich bin auf keinen Fall der Leader. Ich weiß nicht, ob eins von den Nachbarn das wird, aber ich bin sie jedenfalls nicht mehr. Es gibt größere. Ja, und falls die IDs, die ich von meinen beiden Nachbarn bekomme, wenn die kleiner sind als meine eigene, dann bleibe ich aktiv. Ne? Dann habe ich noch eine Chance, irgendwie Anführer zu werden und gehe einfach in die nächste Runde. Und wir machen das ganze System dann nochmal, ne, mit den aktiven Prozessoren. Und wenn zum Schluss ich IDs bekomme, die meiner eigenen entsprechen, ja, ich schicke also irgendwie ganz zum Schluss, viele Rechner sind passiv geworden, ganz zum Schluss schicke ich irgendwie nochmal meine ID rum. Ja, und wenn ich die dann zurückbekomme, dann sind alle anderen passiv geworden. Ja, passiv heißt auch, sie schalten auf Durchzug. Ja, leiten also alles, was sie kriegen, einfach weiter. Und wenn ich dann meine eigene ID zurückbekomme, ne, dann habe ich gewonnen. Dann weiß ich, es hat keiner eine höhere ID gehabt. Also gucken wir uns das mal in dem Beispiel an. Hier, erste Operation, ich sende beiden Nachbarn deine ID, ne, und empfange gleichzeitig eine. Also, was macht, ne, die 5 kriegt die 0 und die 7 geschickt, die 0, die 5 und die 2, die 2, die 0 und die 1, ne, und so weiter. Die 3 kriegt die 1 und die 9, 3 und 6, 7 und 9 und die 7 kriegt die 5 und die 6. So, jetzt kann jeder schon mal entscheiden, ne, habe ich noch eine Chance? Ja, also falls ich eine ID bekommen habe, die größer ist als meine eigene, ne, dann werde ich sofort passiv. So, die 7, die 5 hat eine 0 und eine 7 bekommen. Ne, die 7 ist größer als die 5, also die 5 wird passiv. Die 0 wird passiv, weil sie eine größere gekriegt hat. Die 2 wird passiv, wird nicht passiv, ne, die hat nur kleinere IDs bekommen. Die, jetzt weiß ich nicht mehr, was da stand, die wird passiv, 2, 3 hat sie bekommen, ne? Die 1, 9, die 3 wird passiv, hat eine 9 bekommen, ja, und hier die da unten wird passiv, die hat eine 7, 9 bekommen. So, und jetzt sind ja schon eine ganze Menge ausgeschieden. Ja, das ist wie so ein Abzählreim fast, wie das System funktioniert. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ne? Die Passiven schalten auf Durchzug und die Aktiven senden jetzt ihre eigene ID einfach nochmal. Ja, und das, was passiert dann hier? Falls ID, ne, dann alles nochmal. So, die bleiben über hier. Und jetzt kommt praktisch der Versand. Da, die 2 kriegt jetzt von ihren beiden aktiven Nachbarn die 7 und die 9. Ja, die 9 kriegt von ihren beiden aktiven Nachbarn die 7 und die 2. Und die 7 kriegt die 9 und die 2. So, und jetzt ist alles schon entschieden. Ja, die 7 scheidet aus. Sie hat einen größeren Nachbarn irgendwo, es gibt eine größere ID, 2 scheidet aus, es gibt eine größere ID. Ne, und jetzt weiß aber die 9 noch nicht, dass sie die größte ID hat. Ja, das muss sie erst noch rausfinden. Die 9 hat ja die 7 und die 2 bekommen, das heißt, die schickt jetzt die 9 noch einmal rum. Ja, und sieht dann, Mensch, da kommt meine ID von beiden Seiten nochmal wieder an. Das heißt, falls ich diese gleiche ID bekommen habe, ne, dann werde ich zum Leader und übernehmen sozusagen die Verwaltungsaufgaben. Ja. So, kümmern uns ja immer um den Aufwand. Ne. Wie viel Aufwand haben wir jetzt insgesamt? Also wir haben hier einen Ring mit N Rechnern. Und jetzt können Sie sich immer vorstellen, wenn Sie Ihre beiden Nachbarn angucken, ne, sozusagen Die können größer sein, kleiner sein. Durch einfaches Abzählen kriegen sie schon raus. Ne, mindestens ein halber Rechner fallen aus. Jeweils. Mit jeder Runde. Ja, die Nachbarn, also es kann irgendwie so Senken geben, immer wenn sie da praktisch diesem Ring nachschauen. Ja, und entsprechend fallen einfach immer mindestens ein halber Rechner raus. Ne? Bei uns war es in der ersten Runde sogar noch mehr. So, da sieht man auch schon gleich, ne, nach maximal logarithmisch vielen Runden ist nur noch ein Rechner aktiv. Ne, jedes Mal die Hälfte bilden. Ja, und dann selbst bei großen Netzwerken, ne, haben sie ruckzuck eben nur noch einen einzigen Rechner. Der schickt dann noch einmal seine ID in eine Runde und dann war es das. Also nach maximal logarithmisch vielen Runden ist das Ganze erledigt. So, und was man bei solchen Netzwerken natürlich immer berücksichtigen muss, ist der Datenverkehr, den das Ganze verursacht. Das heißt, wie viele Bits habe ich denn hin und her geschoben? Na, Sie sehen, es treten völlig andere Effizienzen auf, Effizienzanalysen, völlig andere Ressourcen sind erforderlich, wenn man auf parallelen Architekturen solche Effizienzanalysen durchführt. Na, wir haben sonst uns immer nur um Zeit und Speicher gekümmert. Na, Speicher spielte jetzt hier schon gar keine Rolle mehr. Na, Zeit war ein wichtiges Effizienzkriterium, eine wichtige Ressource, die Zahl der Prozessoren war eine wichtige Ressource, die ist hier jetzt auch wieder keine wichtige Ressource, weil ich habe ja mein Netzwerk gegeben. Ja, die Zahl der Prozessoren spielt keine Rolle. Jetzt in diesen Fällen spielt wieder die Zahl, der Kommunikationsaufwand, die Kommunikationskomplexität spielt jetzt plötzlich wieder eine Rolle. Und da kann man gucken, ne, in jeder Runde sendet jeder Rechner zwei Nachrichten. Ja, zwei IDs sendet er, eine nach rechts, eine nach links. So, und die IDs, die haben ja, na, wenn sie nicht irgendwie besonders riesig sind, sondern sich in der Größenordnung der Zahl der Prozessoren bewegt, dann können Sie die IDs einfach von 1 bis N nehmen, dann hat jeder Prozessor eben eine Zahl, dann haben diese IDs jeweils log N viele Bits. Ja, also die Zahl N hat eine Darstellung in Form von log N vielen Bits. Und jede Runde sendet jeder Rechner, also n Rechner sendet log n viele Bits, eigentlich zweimal log n viele Bits und das Ganze über log n viele Runden. Also insgesamt haben wir eine Kommunikationskomplexität von O von n mal Logarithmus n zum Quadrat vielen Bits, die da kreisen, bis der Leader ermittelt worden ist. Und die Frage ist immer, können wir so eine Kommunikationskomplexität drücken? Na, ob dieses jetzt relevant ist, im konkreten Fall spielt keine Rolle, aber wir interessieren uns immer für entsprechend geringe Effizienzen. Ja, so einfach kann man hier in diesem speziellen Fall Algorithmen, die auf solchen Rechnernetzen arbeiten. Man spricht dann weniger von parallelen Algorithmen als von verteilten Algorithmen. Ja, denn hier analysieren und wir wollen nochmal einen Schritt weitermachen und dieses Netzwerk uns angucken, wenn es anonym ist. Ja, hier haben wir jetzt vorausgesetzt, jeder hat eine eindeutige ID. Das muss nicht unbedingt sein. Wir können uns leicht Rechnernetze denken, wie gerade diese Sensornetze, ne, wo einfach so viele Sensoren können nicht mehr mit eindeutigen IDs versehen werden, sondern die haben eben einfach keine IDs mehr. Aber sie können dann nur noch mit sehr hohem Aufwand Leader Election betreiben und das kann man sogar beweisen. Also Sie können keinen Leader-Election-Algorithmus finden, der für synchrone, anonyme Rechnernetzringe arbeitet. Na, der Grund ist, wenn Sie jetzt Anonymität haben und Sie haben praktisch jeden Rechnernetzknoten durch eine gleiche Maschine realisiert, na, da können Sie sich schon vorstellen, dass es gibt keine Symmetrie, also es ist eine vollständige Symmetrie da, es gibt irgendwie keine Möglichkeit, da einen Anführer zu bilden. Ne, Leader-Eigenschaft, also irgendwie Leader zu sein, erfordert immer irgendwie eine Besonderheit. Ne, das sehen Sie auch im täglichen Leben. Also wenn jetzt irgendjemand eine Führerschaft hat irgendwie oder zugewiesen bekommen hat, oder wenn denken Sie an eine Klasse zurück, ne, da gibt's immer Leute irgendwie, ne, wenn die sagen, wir machen jetzt dies, ne, dann laufen die Hälfte der Leute läuft denen nach. Irgendwie, ne, sind irgendwie so geborene Leader oder dann läuft das immer nur über irgendeine Asymmetrie. Also es gibt, wenn die Dinge alle identisch sind, dann können Sie keine Anführer mehr bilden. Ne? Wenn Sie sozusagen Klone haben von Menschen oder sowas, alles identische Roboter, ne, dann können sich unter diesen Robotern irgendwie kein Anführer bilden, nicht automatisch. Sie brauchen ein zusätzliches Hilfsmittel, was die Dinge, die Roboter, die Maschinen, die Menschen unterscheidbar macht. Ja, und da hilft ihnen ein kontrollierter Zufall. Man spricht bei dem Ganzen dann von dem Brechen der Symmetrie, ne, die totale Symmetrie, die sie haben zwischen den einzelnen Rechnernetzen und den einzelnen Knoten, ne, die müssen sie irgendwie brechen. Und das schaffen sie nur mit Zufall, und jetzt nutzen sie einfach den Zufall und sorgen dafür, dass die Prozessoren einfach IDs sich selber zuweisen, und zwar zufällig. Ne, also wenn ich schon nicht unterscheidbar bin von meinem anderen, ne, dann kaufe ich mir wenigstens irgendein besonders buntes T-Shirt, was mich verschieden macht von den Kollegen, ja. Also irgendwie versuche ich mich von der Masse abzuheben, und das geht eben über Zufälligkeiten. Und da gibt es ein Programm, was dieses genau realisiert. Ne, sie machen eigentlich genau dasselbe wie mit dem anderen Algorithmus, außer dass sie vorher einmal zufällig ihre ID wählen. Ja, also hier ist das Ganze realisiert. Sie wiederholen, solange bis eine ID in ihrer Liste eindeutig ist, also in ihrem bis sich die Prozessoren eindeutig eine maximale ID gegeben haben, ja, solange wiederholen sie das ganze Verfahren. Naja, was kann nämlich passieren, wenn Sie jetzt praktisch diese anonymen Rechnernetze haben? Jeder sagt, ich bin anonym, ne, ich versuche mich jetzt irgendwie zu unterscheiden von meinen ganzen Kollegen, ich gebe mir eine ID. Ja, und dann können Sie es trotzdem noch haben, dass zwei Leute in dem, selbst wenn Sie sich ein abstruses T-Shirt ausdenken, ne, dann laufen plötzlich doch irgendwie auf der Love Parade zwei mit dem gleichen T-Shirt rum. Ja, das kann also passieren. Und dann sagen sie, oh Mensch, Mist, ne, ich gehe nochmal nach Hause, ich suche mir noch ein anderes. Ne? Und so machen die Rechner es eben auch. Also wenn der Zufall es gewollt hat, dass sich zwei die gleiche ID gegeben haben, obwohl sie gewürfelt haben und sich irgendwie aus einem großen Raum praktisch die ID selbst gewählt haben, dann machen sie das ganze Verfahren nochmal. Jetzt müssen sie natürlich vorher irgendwie sicherstellen, dass die Prozessoren gewahr werden, dass sie sich gleiche IDs gewählt haben, dass zwei sich gleiche IDs gewählt haben. Ja? Da müssen sie also praktisch dieses Verfahren durchführen, und wenn es dann nicht zum Ziel führt, weil die größte ID, ne, nicht eindeutig ist, dann müssen sie das ganze Verfahren nochmal wiederholen. Gut, also gucken wir uns das einfach mal im Beispiel an. Hier ist der Algorithmus nochmal. Also jeder gibt sich erstmal zufällig eine ID. Ja, die haben wir jetzt da. Ja, jeder hat da sich eine ID gegeben, und jetzt sehen Sie schon durch Draufschauen, ne, da gibt es drei Leute, die haben eine maximale ID 7. Ja, das heißt, wenn der Algorithmus jetzt durchgeführt wird, einfach, dann kommt irgendwann raus, Mensch, da sind drei Leute mit maximaler ID, drei Rechner, die würden gerne Leader werden, ja, können es aber nicht, weil der Leader eindeutig sein muss. Das heißt, unter diesen drei ist dann immer noch die totale Symmetrie, und die können das nicht ausfechten, Anführer zu werden. Ja, der Algorithmus läuft jetzt so, um das erstmal gewahr zu werden. Wir machen jetzt keine Informationsübertragung nach beiden Seiten, sondern nur im Uhrzeigersinn. Ja, das heißt, jeder gibt seine ID einfach im Uhrzeigersinn weiter in diesem Algorithmus. Also die 1 kriegt die 7, die 0 kriegt die 1, die 2 kriegt die 0, ja, und so weiter. So geht's im Uhrzeigersinn weiter. Und jetzt speichert jeder Prozessor alle IDs, die er bekommt, und kann dann hinterher in der Liste S, die diese IDs enthält, nachschauen, ob, wenn er die größte ID hat, ob diese eindeutig ist. Ja? Also wir fügen diese IDs jeweils zu unserer Liste S in jedem Prozessor zu und senden die entsprechende ID einfach weiter an den linken Nachbarn, ne, damit der linke Nachbar auch weiß, was mein Übernachbar für eine ID hat. Ja, und so kreisen dann hinterher die gesamten IDs in diesem Netzwerk, und jeder wird hinterher die vollständige Information aller IDs haben in seiner Liste S. Also, jetzt sind die entsprechend weitergeleitet worden. So, und jetzt kommt hier nach einer Weile dann irgendwie raus, also die IDs, die sind nicht eindeutig, ne, und deswegen geben sich alle nochmal neue IDs. Hier, so in diesem Fall. Ja. Aus irgendeinem Raum, also, und der ganze Algorithmus beginnt nochmal. Ja, die 4 gibt die 4 weiter, die 8 gibt die 8 weiter, ja, immer im Uhrzeigersinn wandern jetzt so die IDs. So, und jetzt gibt die 8 die Zahl weiter, die sie von ihrem Gegenuhrzeigersinn Nachbarn bekommen hat, damit der Übernachbar weiß, wie der Übernachbar aussieht. Also die 8 gibt die 4 weiter. Ne, damit weiß die 4 schon, es gibt eine 8 und eine 4. Und ich selber habe auch eine 4. Das heißt, wenn 4 zufällig sich hinterher als größte Zahl herausstellen sollte, ne, dann würde dieses Verfahren nicht klappen. Bitte? Ja, das ist ein weiteres Problem sozusagen, wenn Sie nicht mal wissen, wie groß Ihr Netzwerk ist. Dieser Algorithmus schafft es, ne, das Netzwerk zu halten, weil er... Nee, pardon, Sie haben recht. Also dieser Algorithmus schafft es nicht. Der läuft nicht auf einem unbekannten Netzwerk. Na, wenn Sie nicht wissen, wie lange Sie überhaupt schicken müssen zu Ihrem Nachbarn und nicht wissen, wie groß Ihre Liste wirklich sein kann, ne? Ob noch was kommt oder ob sozusagen eine ID, die Sie da weitergeleitet haben, möglicherweise Ihre eigene ist oder von einem anderen Kumpel, ja, dann kommen Sie hier nicht weiter mit diesem Algorithmus. Na, also da haben Sie noch eine weitere Eigenschaft, also manchmal ist eben die Größe des Rechnernetzwerks nicht bekannt, na, und dann ist es natürlich noch schwieriger, eben da eine Leader-Election durchzuführen. Also hier ist die Größe bekannt. So, die entsprechenden IDs laufen jetzt hier rum, ja, und jetzt weiß jeder von seinem Nachbarn der Entfernung 2 schon, welche IDs existieren. So, und das Ganze macht man jetzt noch 8 Runden, wir haben 8 Rechner, ja, und dann kennt jeder die gesamte ID-Menge, die in dem Rechnernetz existiert, und nach 8 Runden ist es dann so, dass die 12 dann feststellt, ja, ich bin der Größte, die größte Zahl in der Liste S ist die 12, ich bin die 12, es gibt keine weitere 12, ja, und damit bin ich eben der Leader dieses Netzwerkes und alle anderen Rechner wissen das auch. Ja, ja, jetzt kann man auch hier wieder nachgucken, wie viel Aufwand benötigen wir eigentlich, und da hängt es natürlich vom Zufall ab. Ja, die Frage ist, die Rechner geben sich alle zufällig eine eigene ID. Wie oft muss diese zufällige Wahl durchgeführt werden? Ja, und da kann man mit Wahrscheinlichkeiten rumrechnen und sieht dann die Wahrscheinlichkeit, dass durch fortwährendes Wiederholen, ne, also jedes Mal kommen die IDs, die maximalen IDs sind nicht eindeutig. Ne, diese Wahrscheinlichkeit, die geht gegen Null. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass nach dem zweiten, dritten, vierten und so weiter Schritt hinterher die größte ID eindeutig ist, ne, die wird immer größer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit geht gegen 1. Und Sie können ein riesen Rechnernetzwerk haben, ja, und Sie müssen natürlich entsprechend das Spektrum von IDs entsprechend groß haben. Ne, und wenn das sehr groß ist im Vergleich zu den zu der Zahl der Rechner, ne, dann wird die Wahrscheinlichkeit noch größer. Aber sozusagen fortwährend sich immer wieder identische maximale IDs zu geben, die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null. Und insofern kann man also nur eine Aussage machen über diesen Algorithmus, die Eigenschaft hat, der Algorithmus benötigt mit Wahrscheinlichkeit so und so viel Runden, um den Leader zu ermitteln. Ja, aber der Kommunikationsaufwand, der hängt auch entsprechend ab in der Art, ne, mit Wahrscheinlichkeit so und so viel benötigt dieser Algorithmus so und so viel Runden und sendet mit Wahrscheinlichkeit sowieso so und so viel Bits auf diesem bei dieser Leader Election. Gut, das hat Ihnen mal einen Einblick gegeben jetzt in die Vielfalt von parallelen Algorithmen und in die Probleme, die dabei auftreten. Und man kann mit solchen parallelen Algorithmen im Prinzip natürlich beliebige Probleme lösen. Wir müssen uns immer klar werden dabei, welche Architektur haben wir. Also haben wir so eine verteilte Architektur wie hier, wo der Informationsaustausch im Wesentlichen über Nachrichten erfolgt, oder haben wir so ein Prozessornetzwerk, was irgendwie so matrixartig organisiert ist, wo der Informationsaustausch zum Teil eben auch durch Speichern dann beeinflusst ist und irgendwie, wo die Daten praktisch so durchgepumpt werden und solche Dinge. Also die Architektur spielt eine wesentliche Rolle bei solchen Prozessornetzwerken und solchen parallelen Algorithmen oder verteilten Algorithmen. Die Architektur, das Berechnungsmodell ist eigentlich das Entscheidende, ne? Also was können die einzelnen Prozessoren? Können die nur Daten nach rechts, nach links weiterleiten, nur im Kreis? Wie ist die Architektur? Ja, wie schnell können Daten weitergeleitet werden und solche Fragestellungen. Und entsprechend erhält man sehr viele Messvariablen, ne, Messgrößen bei parallelen Algorithmen, die zu minimieren sind und zu kontrollieren sind, ausgewertet werden müssen und ganz viele verschiedene Algorithmen-Implementationen, auch je nachdem, welche Architektur man dabei hat.